alter Parma-Schinken. Was nimmt der überhaupt auf jetzt hier, verdammte Kacke? Ihr hört alter Parma-Schinken. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Mit dabei, das komplette Team ist angetreten, sich der Zähne oder sagen wir mal so, der Auswahl von Alexander zu stellen. Hallo Annemarie.
Hallo Daniel.
Dann hallo Alex.
Hallo, hallo.
Und Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Übrigens Erik, hast du das mitbekommen? Ein Langzeithörer hat uns für den vielen guten Content gelobt. Das hast du doch hoffentlich auch entsprechend auf Twitter.
Nee, hat nichts gespendet. Hat sich das auch irgendwie monetär geäußert?
Natürlich, wie immer nicht.
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Warte mal, wer ist denn das hier?
Auf Twitter. Musst du mal gucken, ob ich dich extra noch verlinkt und auf Twitter hingewiesen. Okay. Du nimmst kein Twitter mehr. Ich habe den Namen leider auch leider nicht parat. Jedenfalls ein Langzeithörer.
Wann soll denn das gewesen sein? Ich ignoriere gerade Twitter ein bisschen aufgrund der aktuellen Fußballsituation hier in Stuttgart.
Irgendwann, glaube ich. Er ist gelaufen, er joggt auch und hatte dann.
Ach so, Podcast
gehört.
Ja. Ja, der unter anderem, ja, der hört
unter, da. Nicht unter anderem, nur den, alles andere weiß ich nicht. Insofern sei gegrüßt, auch Vater von Kind und Kegel. Und,
ja, jetzt such doch mal das Twitter-Handle noch raus, Mensch.
Ja, Erik, sag mal.
Moviescape heißt er. Der hat doch diesen Moviescape-Blog.
Der ist jedenfalls zu empfehlen. Ich habe schon ein paar Mal immer mal so ein Filmchen oder eine Serie, wo ich gucke ja sonst nicht so viel. Ne? Da positiv aufgefallen. Muss man ja mal loben.
At Moviescape, ja. Genau, und ja, der kommentiert ja auch immer mal, hört auch beim Kinocast immer mal rein und postet auch auf Instagram, immer wenn er irgendwo laufen war und so, immer Fotos und bloggt da auch über seine Lauferfolge.
Kenne ich noch einen, Erik, der das macht, hä? Der immer. Hosted, Postposted. Ja, Annemarie,
Hörer des Monats.
Mindestens Hörer des Monats. Neben dem einzigen Kommentator vom letzten Mal, der das Spiel sich nochmal angeschaut hat, von dem wir gesprochen hatten, diesem Lost-Spiel, was dann so semi-optimal ist, weil man auch mehr oder weniger einfach nur die Button drückt da. Die Rede ist von Thomas, ich nenne ihn einfach mal nur Thomas. Und der hat sich Laudermilk angeguckt und guckt rein und brauchst dich nicht um mich zu sorgen, ich setze mich hier durch, das ist alles nur gefaked. Hinter den Kulissen mache ich die immer rund und ich sage, ihr müsst so ein bisschen tun, ihr müsst ein bisschen gegenhalten. Also alles gut.
Ich habe bei Laudermilk auch noch weitergeguckt.
Ja, ich habe jetzt.
Ich habe es auch Leuten empfohlen, die mir, wenn sie mir im Gang begegnen, sagen sie, gehen sie mir zumindest nicht an die Gurgel. Also.
Laudermilk hier, Laudermilk. ich habe die beiden Staffeln geguckt und das Ende ist insofern so schön. Also in der zweiten Staffel auch, das ist dann locker in die dritte jetzt im Herbst. Also es hat ja gerade erst mal angefangen.
Und jetzt beginnt ja wieder Game of Thrones. Ist da aber von euch jemand am Start? Alex, oder?
Ich gucke das, ja, richtig.
Ist aber nur ganz klassische Länge der Folge, ne? Oder? Ist gar nicht doch länger, als man das ich angekündigt hatte oder gesagt hatte.
Ist nicht länger.
Kann man, glaube ich, spoilerfrei sagen. Ja. Ist ein ziemlicher Hammer, oder?
Auf jeden Fall. Also wer drin ist im Thema, der wird sich hier sehr gut aufgehoben fühlen wieder. Aber ja, man muss es halt gesehen haben, die anderen Staffeln, sonst ist es, glaube ich, nichts. Also auf jeden Fall, ich bin auch sehr begeistert. Das ist schon, wird eine gute Staffel mal wieder.
Man kann auf jeden Fall jetzt nicht anfangen damit, ne? So nach dem Motto, ja. Alex, erklär mir doch mal, was vorher passiert ist. Mal ganz kurz, ich will jetzt hier anfangen.
Ganz kurz in 2 Sätzen.
Das geht natürlich nicht. Was ich sehr schön finde, ist bei den, also es gibt ja jetzt 2 Folgen, die man hier auf Sky gucken kann und auf Amazon kann man sie auch kaufen. So eine Mischung aus Fanservice und auch so Neuigkeiten, ja, finde ich sehr schön und dass irgendwie so alle möglichen Storylinien zusammenkommen und irgendwie so die losen Enden zusammengeführt werden, finde ich sehr schön.
Genau das hat Stephen King, wie gesagt, ich gucke ja Game of Thrones immer noch nicht, werde auch nicht da jetzt anfangen in der letzten Staffel, aber der hatte alles gut. Das Scripting, also wie das jetzt gemacht wird, gelobt und gesagt, dass das alles so leicht und locker aussieht, aber er meinte so, er kenne sich das ein bisschen aus, es ist gar nicht so einfach, wie es den Anschein hat.
Wann willst du als Serienexperte nun die wichtigste und erfolgreichste Serie der Neuzeit nun mal, wann gedenkst du da mal reinzugucken?
Ich habe den Anfang, die erste Folge tatsächlich 2 oder 3 Mal angefangen, ich weiß nicht, es reizt mich null.
Die haben wir doch sogar besprochen,
ja, ich weiß.
Angefangen?
Ja, naja. Also natürlich habe ich die erste durchgeguckt. So, hat es keinen Spaß gemacht.
Hast du dich verhaspelt, ne?
Nein, alles in Ordnung. So, weil es mich nicht gereizt hat, habe ich nochmal angefangen zu gucken. Dachte mir, hast du irgendwas verpasst, irgendwas? Bist du eingeschlafen, kann ja vorkommen. Nee, aber es reizt mich absolut nicht. Ich weiß nicht, das ist nicht so mein Ding. Sorry. Sorry. Aber ich kenne noch viele andere in meiner, ich sage jetzt mal, Twitter-Timeline, die da auch nicht rankommen. Also ich bin nicht der Einzige. Wenn vielleicht auch in der Minderheit, aber ich bin nicht der Einzige.
Du bist auch hier nicht der Einzige.
Siehst du, 50-50. Die Hälfte der Weltbevölkerung schaut, die andere Hälfte nicht. Wir sind hier repräsentativ. Was wollt ihr mehr?
Shame.
Ja, shame. Schame.
Ist auch ein Game of Thrones Zitat. Alex weiß Bescheid, ne?
Zwinker, zwinker.
Ich äußere mich da nicht dazu.
Da musst du nackt durch die Straßen von Malta laufen. Shame. Shame.
Anne-Marie, bevor ich noch so ein paar kleine Tipps habe, weil das eine perfekte Überleitung ist. Du hast irgendwas zu Fronny. Was ist denn Fronny?
Fronny ist natürlich Fronny, a.k.a. Veronica Mars, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ihr erinnert euch vielleicht an 2014, als ich euch wöchentlich oder Aufnahmeprozess...
14-tägig auf den Keks gegangen bist. War das das?
Exakt. Genau, da kam ja der Film raus, der Kinofilm. Und jetzt, ich glaube, die Info hatten wir ja schon vor einigen Monaten, kommt bei Hulu nochmal eine 5. Staffel, beziehungsweise ich glaube, das zählt nochmal dann neu, keine Ahnung. Ja, aber es gibt neue Folgen Veronica Mars und da wurde jetzt das Startdatum bekannt gegeben und zwar ist der 26. Juli, der goldene Tag des Jahres.
Aber warum eigentlich jetzt dann doch mal wieder? War das nicht schon durch?
Ja, die hatten ja immer alle Bock drauf. Also es gab ja 3 Staffeln und die Serie wurde ja dann leider abgesetzt. Aber eigentlich sowohl die Macher als auch die Darsteller wollten eigentlich immer gern weitermachen. Deshalb gab es ja dann auch diesen Film. Und ja, Hulu hat jetzt gesagt, ja okay, die haben sich mit dem Studio zusammengesetzt und haben gesagt, ja okay, also eigentlich wäre da was zu machen. Und hat ja eine große Fanbase. Ist ja eine dieser Serien, die einschaltquotenmäßig nie so abgeliefert hat, aber in den diversen Internetforen und dann Facebook und Twitter und Instagram sowieso total abgeht.
Also eher so Insider, aber keine Fanbases und wie gesagt, die Tatsache, dass es auf so einem Streamingdienst braucht, vielleicht auch gar nicht so das große Publikum, also das riesengroße Publikum und rentiert sich irgendwie dann trotzdem. Aber es ist doch schön, dass es da was Neues für dich gibt. Aber ist es dann auch so, was immer was neu kommt, auch wirklich gut ist oder ist es eher so, hätten sie es mal sein lassen sollen?
Also ich mochte den Film ja damals vor 5 Jahren, war natürlich viel Fanservice und ja gut, so ein Kinofilm, da kannst du nicht so viel an Tiefe rauskriegen. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge. Der Rob Thomas, der die Serie gemacht hat, hat ja zwischenzeitlich auch 2 Bücher rausgebracht mit einer anderen Autorin, die quasi auch in diesem Universum spielen, jetzt unrelated zu dem Film sind und zu der Serie. Und das war halt genauso gut unterhaltsam. Also Veronica Mars ist ja eine Privatdetektivin in der Serie oder am Anfang war sie ja noch eine Highschool, dann College. Und da gibt es ja vielfältige Sachen, die man machen kann. Sie hat ein großes soziales Umfeld. Sie kommt aus einer Kleinstadt, in der so ein bisschen auf der einen Seite die Superreichen, auf der anderen Seite die ziemlich Armen leben. Und da ist genug Stoff da. Und schreiben können sie. Und ja, deshalb hoffe ich da auf sehr viel.
Klingt vielversprechend für die Fans da draußen. Dann, kleiner Vorschau. Wer heute diesen Podcast hört und Netflix hat, der wird auf der sicheren Seite sein. Denn alle 3 Serien, die wir besprechen werden, die sind auf Netflix in ihrer Gänze verfügbar. Die Rede ist von Dirty John. Zu Bora, ich bin mir gar nicht sicher, wie man es richtig ausspricht, und Secret City kriegen wir einigermaßen hin. Davon ist Subora ist eine italienische Original Netflix Produktion. Bei Secret City bin ich mir gar nicht sicher, ob das Original, also ob das für Netflix produziert in Australien ist, aber ist eine australische Serie. Nee, nicht. Anderer Sender, okay. Und Dirty John ist auch nicht original produziert. So, ich habe noch, bevor es losgeht mit Dirty John, der Besprechung, ich fange an diesmal, noch 2 Podcast-Empfehlungen, die auch relativ kurz sind. Ich glaube, jeder Podcast geht so ungefähr 8 Stunden, ist aber, und das ist die kleine Besonderheit, ist, wie heißt das denn, Audible Exclusive. Also wer ein Audible-Abo hat oder einfach mal Zwinker-Zwinker sich für 30 Tage so ein Ding zulegt, die Bücher bleiben ja auch nach der Probezeit da vorhanden. Ich werde es entsprechend verlinken, also nicht Audible, sondern einfach die Namen der Podcasts kann man ja, glaube ich, auch über Amazon auch irgendwie direkt machen, wenn man das möchte, ist einfacher. Der eine heißt Evil Has a Name, großartig gemacht, ein alter Mordfall aus der irgendwie in Kalifornien, ein Morde, die zwischen 75 und 86, also 1975 die 1986 passiert sind, der Golden State Killer auf der einen Seite, beziehungsweise verschiedene andere Morde, die dann nach 40 Jahren quasi aufgeklärt wurden. Und da wird quasi der Inspektor, der die leitenden Ermittlungen da quasi in den Händen hatte, interviewt und der sagt, wie es dazu gekommen ist und wie man quasi diesem Mörder auf die Schliche gekommen ist. Sind übrigens nur 6 Stunden, 13 Minuten, also lohnt sich wirklich, habe ich an einem Samstag, Sonntag irgendwie komplett durchgehört, während ich diverse andere Arbeiten gemacht habe, aber großartiger Podcast. Und der zweite, weil der so gut war, wie gesagt, Audible Original, findet man wohl, ich sage jetzt mal so, keine Ahnung, ich habe nicht weiter gesucht, nirgendwo anders, ist ähnliches Strickmuster, der nennt sich West Cork. Großartig produziert, der geht wiederum 8 Stunden und da wird eine Französin in Irland ermordet, 1996, und da wird, es gibt einen Verdächtigen, der quasi da möglicherweise seine Hände im Spiel hat, der sich auch so ein bisschen verstrickt, und zwei Journalisten, also Journalistenpärchen, die bereiten das auf. Ich will das Ende jetzt nicht verraten, wie es geht, aber wirklich diese 8 Stunden bis zum Ende top spannend. Es gibt dann auch nochmal so ein Wrap-up, so ein Final, wo sie quasi dann nochmal die beiden Macher dahinter interviewt werden, was sie denn nun von diesem ganzen Mordfall so halten, wie er inszeniert worden ist, wie er ausgegangen ist und sowas. Also hochspannend, ganz, ganz toll gemacht. Also zwei wirklich Top-Podcasts, die ich bei Audible verfügbar gefunden habe. West Cork und Evil Has a Name, großartig produziert. Auch so die Sounddesign dahinter, ganz, ganz großartig. Kommen wir fast zum
Moment.
Joho.
Hätte da was, weil ja. Hättest du jetzt mal vorher gesagt,
ich habe was.
Was du ansprechen
sorry,
wirst.
Sorry.
Genau, dann hätte ich, Daniel, dann hätte ich die perfekte Überleitung.
Ja, die hätte ich auch, aber mach sie doch einfach mal.
Ja, genau. Nein, von Froni zu dem Podcast.
Ach so.
In der Neuauflage wird auch Patton Oswalt mitspielen, also jetzt bei Veronica Mars. Den kennt man, ich glaube, King of Queens, also Veep hat er mitgespielt. Ich gucke gerade bei Goldbergs, also das ist
politisch sehr aktiv.
Genau, aber halt auch ein Schauspieler,
ja, den man aber kennt. Aber ein cleverer, wollte ich damit sagen irgendwie. Hat so, es hat
genau,
mehr als man denkt so im ersten Moment.
Er, um jetzt weiter zu spinnen, er hatte auch eine sehr clevere Frau. Die hieß Michelle McNamara. Die ist vor 3 Jahren leider gestorben. Und die hat ein Buch über den Golden State Killer geschrieben, weil das hat sie sich so ein bisschen, also sie hat sowieso eben über so ungelöste Mordfälle und so geschrieben und das Ganze journalistisch untersucht. Und die ist leider vor Fertigstellung gestorben, aber sie hatte da einige Hinweise und Zeugenaussagen, bla bla bla, die unter anderem zur Spur des Golden State Killers
geführt haben. Soll ich dir was sagen? Wird im Podcast auch thematisiert. Aber es ist gut gemacht. Ist halt auch traurig, genau. Weil der kriegt dann irgendwann so einen Anruf, der leidende Ermittler, die wollten sich treffen und sagt, und am nächsten Tag kriegt er einen Anruf, ja, wird nichts, weil tot, ne? Also ich weiß gar nicht, wie die umgekommen ist. Weißt du das zufällig, die Frau? Ob die Autounfall oder irgendwas, ein Flugzeugabsturz? Egal. Also nicht egal, aber könnt ihr ja nochmal googeln, wenn ihr das wollt. Ja, meine Überleitung war eine ganz andere, denn die nächste Serie, Dirty John, die basiert nämlich interessanterweise auf einem Podcast mit dem gleichen Titel. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen reinhören, wie der Podcast gestrickt ist, aber habe es nicht geschafft, insofern shame on me. Der ist aber ganz normal über iTunes verfügbar, da müsst ihr nicht irgendwie Audible nochmal Probeabo abschließen oder so. Der ist da verfügbar, da der dann eine Netflix-Produktion übergeleitet worden ist oder gemacht worden ist, beziehungsweise jetzt auf Netflix verfügbar ist, vielleicht nicht so schlecht, schaut einfach mal rein oder hört mal rein, und die Serie werde ich jetzt ein wenig versuchen, euch näher zu bringen. True Crime, wobei ich am Anfang, und das vorweg, man muss der Serie wahrscheinlich wirklich so eine Folge Zeit geben, sich so ein wenig zu entwickeln, hat seine Schwächen und seine Stärken. Die erste Stärke, die diese Serie hat, ist meiner Ansicht nach auch die Hauptdarstellerin Connie Britton, die diese Deborah Newell spielt, eine Innenarchitektin, die relativ erfolgreich ist, also eine Designerin, die da relativ erfolgreich ist, die so das Innendesign macht wo immer die wohnt, ist auch egal. Und weil sie keine Zeit hat, halt ganz viele Blind Dates über irgendeine, sag ich mal, Tinder-App oder sowas macht. Und man sieht am Anfang, das ist wirklich schön gemacht, dass da halt auch nur mehr oder weniger so Loser auftreten. Also Leute, mit denen sie keine, nicht mal unbedingt Loser, aber mit denen sie keine Schnittmenge hat. Ne? Also die sind halt alle irgendwie nervig, bis eines Tages Prince Charming, John Mahan, also in der Rolle gespielt von Eric Banana, keine Ahnung, klingt Banner.
Eric Banner.
Banner.
Der hat einen Hulk gespielt übrigens.
Bruce Banner. Jedenfalls. Und der taucht auf und der hat eine gewisse Charismatik. Er gibt an, er ist, was ist denn der, Anästhesist? Wobei ich in der die Pilotfolge irgendwann, dass er eigentlich, kommt dann raus, der ist nur, wie heißt denn das so, Krankenschwester, heißt das auf männlich, keine Ahnung, also ein Krankenpfleger, genau heißt das bei uns ja.
Du hast nie Schwarzwaldklinik geguckt, oder?
Nee, zum Glück nicht. Also er ist ein Krankenpfleger und hat sich dann aber fortgebildet zum Anästhesisten, wobei bei uns Anästhesist, also wirklich eine Arztausbildung ist, einer der Top-Ärzte eigentlich ist, deswegen ist es in Amerika, keine Ahnung, ein bisschen seltsam, aber egal. Jedenfalls, und der scheint gar nicht so blöd zu sein. Da gibt es halt ganz viele Schnittmengen und der Abend dann bei diesem Date, der verläuft richtig gut und alles ist super und sie lädt ihn dann nochmal in seine Wohnung, also in ihre Wohnung ein und da wird es ein bisschen lustig. Sie sagt, ja, ich muss mich mal kurz ein bisschen frisch machen, die Nase nochmal ein bisschen pudern und sowas und dann sieht sie, wie er quasi sich in ihr Bett schmeißt, zum Glück noch angezogen, also das ist noch alles ganz okay und dann aber so sehr zögerlich, weil sie sagt, nee, das will ich eigentlich nicht, im ersten Date dann, wenn, dann auf der Couch im Wohnzimmer. Ja, ihr wisst, was ich meine. Zwinker. Ja, und da irgendwie dem Titel, die Ehre gibt, diese Dirty John Allüren rauskehrt und sagt, nee, bis er dann also angepisst einfach geht und die Tür zuschmeißt. Und sie ist natürlich dann erwartungsgemäß angesäuselt, denkt sich, wieder so einer, der ein A-Loch ist, bis er einen Tag später oder so anruft und sagt, naja, tut mir leid, mir sind die Fährte etwas durchgegangen. Üblicherweise habe ich bei diesen Dates also Bilder im Profil, die schon mindestens 10 Jahre alt sind und ich habe da keinen Spaß und ich hatte mit dir so viel Spaß irgendwie, dass ich ein wenig über die Stränge geschlagen ist. Kurz gesagt, die beiden kommen dann doch wieder zusammen und oder funkt und die verbringen viel Zeit miteinander. Man merkt aber trotzdem schon, weil er auch dann, bei Connie Britton wohnt noch ihre, ich sag mal, älteste Tochter oder einer ihrer Töchter wohnen noch mit, die auch so ein bisschen durchgeknallt ist, denn sie hat ihre Louis Vuitton-Taschen in dem Safe deponiert und er guckt dann irgendwann so rein und sagt, na, guten Morgen, Kleiner, wie auch immer, wirkt ein bisschen creepy am Anfang und man hat immer so einen Spieler, wie er quasi so im Krankenhaus agiert und man ist sich schon nicht so ganz sicher. Also es wirkt in dem Moment schon so ein wenig wie jemand, der Arzt spielt oder irgendwas, was Komisches im Spiel hat. Also man erfährt zumindest nicht so hundertprozentig, was da passiert. Innerhalb dieser Beziehung kommen die beiden dann immer näher zusammen, die nehmen sich dann, gucken sich dann irgendwo ein Haus in den Gläts irgendwo, wo es schön ist an, keine Ahnung, und sagt, ja, wenn ich jetzt nicht so viele Alimente zahlen müsste und da Probleme hätte, dann würde ich uns dieses Haus kaufen. Das nimmt natürlich Connie Britton, ganz Frau, wie sie ist, moderne Frau, quasi zum Anlass, quasi ihre ganzen Sachen zu verkaufen, ihr Penthouse da aufzugeben und dieses Haus für die beiden zu kaufen. Und dann merkt man schon, naja, der ist schon ein bisschen komisch, denn dann kommt die jüngere Tochter von ihm noch rein und da ist er ganz, ganz krumpelig und grantig und guckt da Fernsehen und man merkt schon, irgendwie ist der Lack so ein bisschen ab, aber im Verhältnis zu unserer Hauptdarstellerin, also Connie Britton, Deborah Newell, läuft alles mehr oder weniger noch gesittet und angenehm und manche Punkte, die er anspricht, die sind ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, aber so, man merkt halt immer so, immer wenn sie nicht, also die Hauptdarstellerin mit im Spiel ist, da geht das so ein wenig den Bach runter und ganz am Ende so als Cliffhanger, dann sieht man noch eine seiner Patientinnen, die Schmerzen leidet ohne Ende und dann sagt eine Krankenpflegerin halt auch nur, ja, sie haben die Höchstdosis an, ich sag mal, Morphin mittlerweile schon bekommen, geht nicht, also sie haben alles gemacht und man denkt sich so irgendwie, weil das war die Patientin, die unser Bruce Banner da verarztet hatte, ja, irgendwas haut da nicht ganz hin und dann ist dann Schluss und insgesamt, muss ich sagen, war es lange Zeit so ein bisschen so dahin geplättert, eher so eine kleine Romantik-Sache. Ich habe hinterher erst mitgemacht, nachdem ich gegoogelt hatte, dass es eben auf diesem Podcast basiert und es hat schon seinen Reiz, hat aber durchaus seine Längen. Und aber trotzdem, für mich überwiegt bei Dirty John immer noch so dieses Spannungs, dieses Mystery ist es ja nicht mehr, aber dieses Moment, wie entwickelt sich das weiter? Also was ist er nachher im Prinzip, dieser John Mahan, was macht er da? Was ist er für einer? Will er da quasi nur so eine Heirats, die heiraten dann auch noch in der ersten Folge ganz schnell, so in Las Vegas. Will er da nur an das Geld rankommen? Will er da quasi nur sich den Lebensstandard sichern? Was steckt dahinter? Das ist wirklich spannend gemacht. Es ist gut gemacht und wie gesagt, ich liebe Connie Britton, die hat ja bei diversen Shows mitgemacht und muss sagen, die hat immer noch ein gewisses Charisma, ein gewisses Charme, den sie über die Jahre von allen möglichen TV-Shows, die man so gesehen hatte, eben immer noch mitmacht. Das erste Mal, als ich sie, glaube ich, gesehen hatte, war Spin City. Da ist sie die Sekretärin von, wie heißt er? Michael J. Fox. Und dann zuletzt, glaube ich, habe ich aber auch nie zu Ende geguckt, dann in Nashville, da ist sie halt die Country-Sängerin. Großartig. Also die spielt, wenn sie mitspielt, hat sie immer so ein gewisses, eine gewisse Art an sich, die einfach das attraktiv macht, die das Spaß, also für mich positiv anzuschauen ist. Ich habe es gemocht, werde sicherlich auch diese 8 Folgen weitergucken. Ich denke mal, dass das aufgrund dieser True-Crime-Geschichte auch tatsächlich dann nach einer Staffel abgeschlossen ist. Hoffe ich mal. Alex, hast du es zu Ende geguckt komplett?
Ja, in der Tat habe ich das zu Ende geguckt. Und ja, ich glaube schon, dass es dann abgeschlossen ist.
Okay, also es ist dann schon als Mann sehr da
noch jemand irgendwas aus den Fingern saugt. Gab ja bei True Detective auch Ähnliches, ne, wo man dann einfach eine andere Handlung zeigt. Aber dann passt der Name nicht mehr so richtig. Aber
ganz kurz, Alex, ich glaub, frag dich gleich weiter. Ich wollte bloß wissen, okay, Ende ist zumindest inzwischen nicht abgeschlossen, weil du hast sie vorgeschlagen, du kriegst das letzte Wort nachher. Aber Erik, du bist samt besserer Hälfte damit nicht warm geworden, oder? Und wenn ja, warum?
Also die wichtigsten Personen, um die es ja hier geht, ist ja die Mutter, gespielt von Connie Britton. Die Tochter, gespielt von Juno Temple, also die Veronica. Die hat ja auch noch eine größere Rolle. Und die Tochter durchschaut ja das Spiel auch relativ schnell. Sie hat da wahrscheinlich so Antennen dafür. Allerdings gab es da wohl in der Vergangenheit schon diverse Male, wo die Tochter einfach ja der Mutter alle möglichen Typen abspenstig machen wollte, weil sie da immer irgendwo ein Haar in der Suppe gefunden hat. Deswegen hört die Mutter jetzt nicht so hundertprozentig auf sie, weil sie sich da auch noch so wohlfühlt. Aber trotzdem, das ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und die lässt sich da so um Finger wickeln und das war alles so irgendwie so unglaubwürdig und die Tochter, die hat so schlecht gespielt, diese ganz, ganz furchtbar. Der einzige Lichtblick war die andere Tochter,
die kleinere,
die Tara, die Junge, ne? Gespielt von Julia Garner, die hat ja bei Ozark mitgespielt, hier, die war ja bei dieser quasi von dieser White Trash Familie, die sich dann damit einmischen und so, die dann später auch in der zweiten Staffel dann noch eine wichtige Rolle bekommt und so, die war wirklich der kleine Lichtblick in dem Ganzen, aber der Rest, das war so ein langweiliges Ding. Also wie der da nun, es war so schlecht auch erzählt irgendwie, also es ging, es hat überhaupt nicht gefallen, wenn man überhaupt von Gefallen reden kann, weil das ist ja einfach so eine absolut widerliche Story, die da erzählt wird von diesem Heiratsschwindler, der sich da irgendwie die Hoffnung von älteren Frauen, die es schwer haben auf dem Markt da jemand kennenzulernen und das ist natürlich dann absolut so eine widerliche Geschichte da, ich weiß nicht, also und es war auch nicht besonders irgendwie gut erzählt und deswegen, war irgendwie nichts.
So, Alex, jetzt kannst du sagen, warum Erik das halt daneben liegt. Du hast es ja komplett durchgeschaut.
Ist ja vollkommen okay. Ich habe ja auch schon Sachen sterbenslangweilig gefunden, die er sehr gut gefunden hat. Da bin ich das sehr.
Nee, was hat dich gereizt an der Serie zum Beispiel? Du hast
ja
durchgeguckt.
Ja, also, ja, wie gesagt, ich glaube, dieses Heiratsschwindler-Ding, das ist, ich glaube, das gibt es mehr, als man denkt, wenn so verzweifelte Menschen dann irgendjemanden suchen, einen Partner suchen und das dann halt, ne, also im größten Falle dann Frauen suchen einen Mann und die verarschen die dann bis zum bitteren Ende. Auf jeden Fall, was hat mich daran gereizt? Also ich fand den John, ich fand persönlich, der hat das sehr gut gespielt, weil du immer, wie du schon gesagt hast, immer so in den ersten, sag ich mal, 3-4 Folgen nicht so richtig weißt, ist er nur ein Betrüger oder ist er kein Betrüger oder was macht er, was macht er nicht? Das hat mich, mich hat die Story an sich schon sehr gereizt. Also ich muss auch zugeben, man muss der Serie, ich glaube, so 2 Folgen geben, bis sie dann nochmal Fahrt aufnimmt, weil dann so ein bisschen dieses böse Wesen des Johns so mehr und mehr rauskommt und das ist eigentlich dann ganz schön zu sehen, wie wie sich die Story entwickelt und wie die alle um ihn herum das alles irgendwie rausfinden, ohne zu viel zu sagen. Aber sie, seine Ehefrau, das irgendwie nicht wahrhaben will und immer wieder zurückfällt und immer wieder auf ihn reinfällt und so liebesblind ist, doch, kann man so sagen. Und ich fand es sehr spannend und dann, es endet ja in einem großen Showdown, was angeblich ja auch so gewesen sein soll. Also es ist ja nur von Erzählungen so niedergeschrieben worden, aber das Ende ist dann schon sehr heftig. Speziell dann so die letzten, sag ich mal, jetzt 3 Folgen, also da spitzt sich das schon alles sehr, sehr zu. Und das ist eigentlich schon sehr Psycho-Thriller-mäßig gemacht. Dann ist dann Schluss mit Friede, Freude, Eierkuchen und rosa-rote Brille. Und ja, also dann, gerade dann will man eigentlich das auch schnell zu Ende gucken und dann wissen wir, wie es ausgeht. Wenn man es noch nicht vorher schon gelesen hat irgendwo, ne? Ich habe es nicht gelesen, zum Glück, dann ist doch der Überraschungseffekt umso größer. Von daher kann ich es eigentlich von meiner Seite aus, ich habe ja hier relativ hohe Bewertungen gegeben, ich kann es nur empfehlen, wer so ein bisschen Psycho-Thriller und kranke Typen mag, der ist da, finde ich, ganz gut aufgehoben. Ich kann auch nachvollziehen, dass die eine Tochter nicht so richtig gut gespielt hat, das kann ich auch bestätigen, aber da kann man auch drüber hinwegsehen, weil ich finde, umso besser entwickelt sich dann die Story und ich habe es schnell durchgeguckt, irgendwie hat es mich
gepackt. Würdest du dann empfehlen, oder andersrum nicht empfehlen, erst den Podcast zum Beispiel zu hören, also das sagst du, es würde das Spannungsmoment deutlich herunterschrauben, wenn man es
ja, weiß, worum es geht? Ja. Dann weißt du, wie es ausgeht und dann erfährst du ja auch, warum der das so macht. Dann springt er dann auch ein bisschen in die Vergangenheit. Das ist wahrscheinlich auch viel dann erfunden, ne? Aber mein Gott, das ist eine Geschichte, wo man dann erfährt, warum der so ist, wie er ist, aus seiner Kindheit, was da so vorgefallen ist. Das wird dann auch noch ein bisschen thematisiert. Von daher, sage ich mal, entweder den Podcast oder die Serie, ich glaube, beides zusammen ist dann irgendwo langweilig, weil dann weißt du immer, wie es weitergeht und wie es endet. Von daher.
Ja, also allein ist auch langweilig.
Bitte?
Die Serie allein ist auch langweilig. Ich habe da die ersten 5 Minuten habe ich hier bei mir im Arbeitszimmer geguckt, ne, wo ich hier mich vorbereitet habe auf die Sendung. Und dann dachte ich, oh, das sieht ja ganz nett aus. Dachte ich, das könnte meiner Frau vielleicht gefallen, ne, so wo die sich gerade so, bis sie sich kennengelernt haben am Anfang. Ich wusste noch nicht, worum es da geht. Ich kenne ja den Podcast nicht und ich versuche auch zu vermeiden, mir da irgendwie vorher zu viel anzulesen und mir da irgendwie mich mit irgendeiner Meinung vorprägen zu lassen. Ich wusste gar nicht, um was es geht, dass es da um Heiratsschwindel und so geht. Ne. Ich dachte, sieht nach einer netten Romantikgeschichte aus, die da vielleicht irgendwie noch ein bisschen. Aber am Anfang war halt irgendwie diese Szene da mit so Blut und so. Das war ja die erste Szene, wo ich dachte, okay, da scheint also noch irgendwas zu passieren, irgendwie ein Drama. Ich dachte dann vielleicht, vielleicht ist der in seiner Funktion als Arzt irgendwie und sie kommt da irgendwas auf die Spur. Ich wusste halt nicht, worum es geht. Dachte ich, okay, vielleicht könnt ihr das mitgefallen. Und haben wir das dann oben zusammen angeguckt. Aber das war, also uns hat beiden nicht gefallen. Wir fanden es beide sehr langweilig.
Ja.
Annemarie, du wolltest noch was sagen?
Ja. Ich bin jetzt natürlich sehr hin und her gerissen, ehrlich gesagt, weil mich hat die Beschreibung von Daniel schon, aufhorchen lassen. Dann jetzt natürlich Eriks Meinung und Katjas, die das Ganze ziemlich nach unten zieht. Und jetzt aber wieder die Aussicht, dass die letzten Folgen dann super spannend werden und überhaupt, also dass Alex so begeistert war. Ich bin jetzt ziemlich hin und her gerissen und habe mir jetzt gerade in der IMDb mal den restlichen Cast nochmal angeguckt. Bin ja sowieso großer Connie Britton-Fan seit Friday Night Lights. Eric Banana mag ich auch ganz gerne und habe jetzt gesehen, dass unter anderem auch Gene Smart noch mitspielt. Jeff Perry, den kenne ich von Scandal. Kiko Agena von Gilmore Girls. Also viele kleine und große Stars, über die ich mich immer gern freue, die mal zu sehen. Und halt die eine Tochter, von der ihr gerade gesprochen habt, die Julia Garner, die hat ja auch bei The Americans die Kimmy gespielt, die mochte ich auch immer sehr gerne. Also ich glaube, ich packe mir die Serie jetzt auch mal auf die Watchlist bei Netflix und glaube, ich gucke da mal rein.
Deine Watchlist quillt da wahrscheinlich genauso über wie meine, wobei du wahrscheinlich immer noch ab und zu mal abarbeitest bei mir. Ich lege immer nur oben drauf und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was alles drin ist.
Also jetzt im April hat Netflix total viel rausgehauen. Also es gibt ja auch die 3. Staffel
Sprich's nur aus.
Santa Clarita Diet. Ja. Die 2. Staffel Sabrina ist raus. Dann, ich glaube, 3 Filme, die mich echt alle ansprechen. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie
kurzfristig
Ostern.
Schon? Auch dieses Sabrina so relativ kurzfristig? Warum das eigentlich? Weißt du das? Gibt's da was?
Naja, wann kam das raus?
Ich dachte, das ist nicht ganz so lange her.
Halloween?
Halloween war das,
ja.
Das ging ja schnell.
Schon kurzfristig.
Ja. Naja, die werden wahrscheinlich ein bisschen umschichten, wahrscheinlich zu anderem Streaming-Dienst. Sollen wir einfach mal googeln, wer das jetzt quasi im Paket mit hat. Naja,
hey, also. Moment, ich glaube, Halloween kam nur so eine Special-Folge raus. Ich glaube, Sabrina selbst kam schon im Sommer oder so raus.
Ja, so und so ist es auch nicht ein Jahr her. Insofern ist es ja auch doof.
Ja, na, manchmal ist das so. Und dann gibt es halt Serien, wo nur alle 3 Jahre was gemacht wird. Also die haben da wahrscheinlich, je nachdem, wie auch die Schauspieler zur Verfügung stehen. Moment, ich guck das jetzt nach. Das jetzt. Hä, hier steht bei IMDb 4 Staffeln. Kannst du schon für 4 Staffeln verlängern?
Das weiß ich nicht. So oder so. Ich werde, also, Falk, du guckst nochmal ganz kurz und dann gebe ich das Wort nochmal. Ich werde beides verlinken, den Podcast. Wie gesagt, sind dann 3 Podcasts, die ihr euch anhören könnt oder 2 und die Serie einfach schauen. Wie gesagt, das ist ja immer ein leichtes Spiel, wenn man Netflix hat. Oder ihr vertraut einfach Erik und sagt, nee, komm, schenke ich mir und lass es einfach sein. Was war denn der größte Kritikpunkt deiner Frau eigentlich, dass sie gesagt hat, das war nicht so ihr Ding?
Tja, die hat zwischendurch schon gesagt, boah, ist das langweilig, komm, muss ich das bis zu Ende mitgucken? Und ja, da sieht sie mal, was ich hier so durchmache.
Also in guten wie in schlechten Zeiten, ja, du musst.
Genau, ja, da habe ich dann auch gesagt, ja, irgendwie finde ich es auch gerade sehr, sehr zäh und so. Und das ist halt auch nichts, was man sich gerne anschaut. Es gibt ja manche Sachen, wo sich halt so ein Drama irgendwie so langsam entwickelt und hochschaukelt, was irgendwie interessant ist, wo du der Weg das Ziel ist. Aber hier war es einfach so, es war irgendwie relativ schnell klar, was es damit auf sich hat. Und dann war es einfach nur irgendwie ätzend, da zu sehen, wie der Typ da vorgeht und was weiß ich, die Tochter hat komisch gespielt. Da dieses verzogene Gör und so, da weiß ich, nee, es war irgendwie, hat irgendwie nicht gepasst. Also ist ja manchmal so, entweder findet dann relativ schnell rein und ist dann drin oder halt nicht. Ne?
Das wie war Alex sagt, so. Es ist vollkommen in Ordnung. Die Meinungen dürfen auseinandergehen. Ann-Marie, hast du noch was gefunden oder soll ich die Überleitung ich habe einen kleinen Newsblog, der dich freuen wird.
Ja, also ich habe es gefunden, aber ich muss das natürlich wieder revidieren. Es war tatsächlich so 26. Oktober, die erste Staffel und das Special war dann kurz vor Weihnachten.
Okay,
so 14. Dezember.
Egal, was dich freuen wird, Ann-Marie, oder ich weiß nicht, du hast sicherlich auch schon gelesen jetzt, es gibt eine 2. Staffel von einer Serie, die wir beide sehr gemocht haben, britisch dunkler Humor, Fleabag wird wieder kommen, ab 17. Mai, also relativ kurzfristig, wenn dieser Podcast rauskommt. Was?
Nee, mir ist mir gerade eingefallen, ich war ja gestern in der Sneak kaufen. Preview. Nee, ich war gestern in der Sneak Preview und euch sagt doch der Name Stephen Merchant bestimmt was.
Vom Namen her, ja, aber ich kann da nichts zu.
Ja, den hatten wir in der Serie Hello Ladies zum Beispiel, das war dieser Typ
der große
da.
Blonde,
genau der. Und der hat einen Film gedreht. Und den haben wir gestern in der Sneak. Der heißt, habe ich gerade vergessen. Fighting with My Family heißt der. Und er selber spielt auch mit in dem Film. Und Nick Frost spielt mit. Den kennt man zum Beispiel. Der hat mit, zum Beispiel mit dem hier Shaun of the Dead hat er mitgespielt. Da war da dieser Typ da. Und bei diesen anderen Filmen, Hot Fuzz und so, das war halt immer der Partner von dem. Und in dem Film, ach so, das spielt übrigens noch von Cersei Lannister spielt noch mit hier von Game of Thrones, hat eine Rolle. Es geht um eine Familie aus dem Norden von England, die dem Wrestling verfallen sind und die jüngere Tochter bekommt dann mal ein Angebot, bei der World Wrestling Federation in USA ein Training mitzumachen und da eventuell dann bei so einem großen Event dann auftreten zu können und da spielen ganz, ganz viele Gaststars auch mit, so Dwayne Johnson und sowas. Und wir hatten den im Original und der war so großartig, also echt super, weil, wie gesagt, der Stephen Merchant hat das auch gedreht, der auch Hello Ladies gemacht hat und das hatte uns ja auch sehr gut gefallen vom Humor her und das ist wirklich schlägt genau in dieselbe Kerbe, so knochentrockener Humor, Englisch und wunderbar, sehr empfehlenswert, im Original gucken, ne? Also ich weiß nicht, wie sie den auf Deutsch übersetzen wollen, da sind so viele Sprüche drin, die wahrscheinlich im Deutschen nicht funktionieren.
Ja, und wo ist jetzt die Überleitung zu Fleabag mit dem Film?
Nee, weil er nur meinte, hier, da ist einer dabei, das fand man irgendwie lustig und das war so abgefahren. Da ist mir eingefallen, ja, stimmt, wir hatten gestern auch was Abgefahrenes. So war die.
Ja, Daniel, du hast natürlich recht. Wo läuft das dann? Ich hätte mal Amazon.
Amazon Prime, genau.
Ja, genau. Weil auf der, ich glaube, BBC lief es ja.
Genau.
Lief es ja schon Februar oder so.
Ja, da hatte ich es aber gar nicht auf dem Radar. Ich habe letztens so viel Werbung dafür gehabt. Und da dachte ich mir, ach schön, ja.
Und das wird auch dann die letzte Staffel sein. Also das geht dann nicht weiter.
Na, die Haupt, wie sagt, wie heißt das? Also die der Maincast, die Phoebe Waller, Wally, wie hießen die? Wally irgendwas. Bridge. Die ist ja auch einfach wirklich eine clevere Frau, alles geschrieben, selber gemacht, also produziert dann quasi und macht diverse andere Sachen mittlerweile auch. Also das ist wirklich so eine authentische Serie, die es sich lohnt anzuschauen, wenn man so ein bisschen mit der Art von Humor umgehen kann und einfach großartig. Also wie gesagt, guckt es euch mal an. Fleabag, ich denke mal, dass Amazon Prime die erste Staffel noch nicht rausgekickt hat. Könnt ihr bestimmt noch mal gucken. Ich werde es, wenn ich dran denke, verlinken. Wenn nicht, dann einfach Fleabag wie der Flohsack, nur anders. Du hast auch noch was.
Die hat ja auch Killing Eve gemacht.
Da war ich mir nicht mehr sicher. Die hat das auch, also geschrieben, das Drehbuch, alles gemacht. Das ist von ihr gewesen?
Ja.
Cool. Ja, wie gesagt, sehr vielseitige Frau und talentiert vor allen Dingen. Zwei großartige Serien.
Und dann habe ich am Wochenende gelesen, aber weiß nicht, ob, also ich habe wirklich nur die Überschrift vorbeifliegen sehen. Zu James Bond soll sie wohl auch das Drehbuch nochmal überarbeiten und da ja eben schauen, ob sie da ein paar Sachen einbauen kann, die irgendwie ja unterhaltsamer und intelligenter sind. Aber das war, ich finde ja immer, zu James Bond gibt es immer ganz, ganz viele News und dann irgendwie geht es plötzlich nicht mehr weiter und dann macht plötzlich noch Daniel Craig und dann gibt es aber schon jemand anders. Also ich weiß nicht, inwieweit Infos zu James Bond glaubwürdig sind, aber ich finde sie toll und sie kann gern überall ihre Finger ins Spiel bringen.
Ja, sie hat, glaube ich, so eine Art auch, die sehr geerdet noch ist irgendwo. Nicht so abgehoben, sehr realistisch alles noch. Also insofern Fleabag tatsächlich realistisch ist, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, oder zumindest Anne-Marie. Insofern, ja, lohnt sich das. Und wo sie dabei ist, macht sie Gutes. Dann kommen wir doch direkt zur nächsten Serie. Das ist eine, wie heißt
das? Nein, ich hatte doch noch was.
Ach, du hast ja noch was. Entschuldigung. Ja, du hattest hier noch was, Anne-Marie. Ich werd alt, du weißt doch. Hast du noch was, Anne-Marie?
Genau, ich hatte noch was. Und zwar The Good Fight ist ja mittlerweile auch in der dritten Staffel, läuft in den USA ja immer noch bei CBS All Access, was ja so ein bisschen schade um die Serie ist, weil das da eben so ein Bezahl-Internet-Streaming-Angebot vom regulären CBS-Sender ist und das natürlich sehr, sehr wenige nur nutzen. Aber die Serie ist natürlich immer noch fantastisch und ab dem 24. April, also Aufnahmetag heute 23., also ab morgen, gibt es die dritte Staffel dann auch hier in Deutschland bei Fox zu sehen über Sky und ich freue mich da schon sehr drauf. Das
sehr gut, klingt gut. Wie gesagt, The Good Wife immer noch nicht zu Ende geguckt, aber lohnt sich auf alle Fälle. So, in diesem Sinne, die Überleitung jetzt, eine neue Netflix Original Produktion, wie gesagt, und Netflix ist ja ein bisschen verdonnert worden, ich weiß gar nicht von wem eigentlich, von irgendeiner EU, tralala, irgendwas, dass die halt, wenn sie hier schon ihren Streamingdienst aufziehen, halt auch jeweils in den Ländern eigene originäre Produktionen veranstalten müssen und dass die nächste Subura, Blood on Rome, das heißt sicherlich irgendwie im Original anders, fragt mich nicht wie. Ja, das ist eine solche italienische Produktion. Ich musste nachgucken, was Subura ist und das ist so ein verrufenes Viertel in Rom oder generell ein verrufenes Viertel. Insofern heißt es so ein Foreshadowing der Serie, die da im Titel schon ein wenig mitschwingt. Zwei Staffeln, Alex, auf Netflix verfügbar?
Das ist vollkommen richtig.
Okay, beide gesehen, nur voll weg?
Auch das ist richtig.
Aha, okay. Dann werden uns mal den Mund im wässrig Original machen geguckt. Und sagen, worum es denn, bitte?
Im Original geguckt.
Natürlich, ich auch. Mit französischen Untertiteln, damit man es versteht.
Subura la Serie, die Serie.
Klingt gut, halbwegs. So, worum geht's denn?
Sie sagt der Wikipedia-Mensch.
Sagt der Wikipedia, okay, warte mal. Ja, tatsächlich.
In der Tat spielt es in Rom und zwar die erste Staffel handelt im Prinzip um einen Hafen. Also es geht, der rote Faden ist ein Hafengebiet, was im Besitz des Vatikanstaates ist und was sich gerne die sizilianische Mafia unter die Finger krallen möchte, um dort halt, sage ich mal, ihr Drogengeschäft weiter auszubauen, aufzubauen, um da einfach einen Anlauf zu haben für eingehende Drogen, was die Mafia halt da so macht, im Drogenverkauf. Wie gesagt, Besitz des Vatikans und da wird halt ein Priester wie sagt man, erpresst mit einer, also da wurden Videoaufnahmen von diesem Priester im Flagranti, sage ich mal, genommen, wo man ihn erpressen möchte mit, um halt dieses Stück Land für einen guten Preis zu bekommen, sagen wir mal so. Ne? So das war die typische Mafia-Handlung. Ne? Und im Fokus dieser Serie oder der ersten Staffel, der erste Staffel, sind eigentlich drei junge Männer. Einer ist ein Mafiosi, der zweite ist ein Mitglied einer Sinti-Familie, also scheint ist es da in Rom oder in Italien ist dieses Völkchen halt wahrscheinlich doch mehr verbreitet als hier in Deutschland. Sind natürlich nicht so gerne gesehen in Italien, so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen ungern gesehen, so, ich sag mal, in Anführungsstrichen Ausländer, ne, die so ein bisschen diesen italienischen Stolz so ein bisschen verletzen. So, also ein Sinti, ein junger Sinti. Und der dritte junge Mann ist ein Sohn eines Polizisten, der sich aber auch gerne im Nightlife von Rom wiederfindet und auch so ein bisschen Drogen verkauft und so weiter. So, und die drei Jungs wittern ihre Chance, weil sie halt, wie gesagt, auch von diesem Stück Land erfahren haben und auch etwas in der Hinterhand haben, um diesen Priester zu erpressen und halt auch dieses Stück Land haben wollen, um halt dann, ja, sag ich mal, auf ganz platt gesagt, auch ins dicke Mafia-Geschäft einsteigen wollen. Ne? Was passiert? Also der Oberchef der Sinti-Familie wird halt auch umgeballert, auf gut Deutsch, von der Mafia, und dann ist halt unser junger Sinti-Man steigt halt so ein bisschen rauf in die oberste Ebene und wittert da seine Chance, und der Mafiosi, der will halt auch aus dem Schatten seines Vaters raustreten und halt auch die Geschäfte machen, und unser Polizistensöhnchen, der ist so ein bisschen mitgefangen, der hat halt auch so ein bisschen Dreck am Stecken und ist da halt auch ein bisschen mit dem Trio drin, was aber nicht so ganz gewollt ist, aber er macht dann irgendwie da mit, ne, und die sind halt so zu dritt so ein bisschen alle miteinander verwoben und verbunden über eine gewisse Linie und ziehen halt so mehr schlecht als recht oder mehr schlecht als recht ihr Ding durch und versuchen halt so gegen diese große Mafia anzukämpfen oder gegen diese große alteingesetzte Mafia. Und das ist im Prinzip so der Grundtenor der ersten Staffel, dass die drei Jungs halt versuchen, gegen die große Mafia anzukämpfen und dieses Stück Land zu bekommen, um halt dicke Männer zu werden im Mafia-Geschäft. So ein Nebenschauplatz ist dann noch, oder Nebencharakter ist dann noch so ein Lokalpolitiker, der dann auch noch sich damit mit drum tummelt in dieser mafiösen Gesellschaft. Und ja, im Prinzip ist das so die erste Staffel, dass die drei Jungs versuchen halt dieses Stück Land zu bekommen. Wie es dann ausgeht, ne, sollte jeder selber gucken. Es geht natürlich nicht gut aus, weil so viele kleine Kriegsschauplätze, sage ich mal, aufpoppen. Man erfährt, dass der Sinti-Mann homosexuell ist. Der muss aber wird aber verheiratet mit einer anderen Sinti-Familie. Ne? Das ist so dieses alte Familiending, dass die verheiratet werden, ne? Aber er kann halt nicht so richtig, also er will eigentlich gar nicht so richtig, muss aber, um halt, ne, die Ehre der Familie hochzuhalten, und von unserem kleinen Mafia-Jüngelchen, der ist halt, erfährt man halt so ein bisschen die Konflikte zwischen Vater und Sohn, und dass es in der Mafia alles, ne, nicht so richtig lustig ist, als Sohn eines großen Mafia-Bosses, ne? Und so, ja, und dann halt der Polizei Sohn, die hat natürlich auch Probleme, weil sein Vater dann irgendwann rausfindet, was er für Spielchen treibt. Und so, ja, schaukelt sich das alles hoch und endet in den verschiedenen Folgen auch mit dem einen und anderen Toten und auch mit Toten, wo man nicht oder wo man halt so, ne, wo man nicht denkt, dass die jetzt auch auf einmal sterben in der Staffel. Und das Ganze endet dann natürlich in einem großen Bang am Ende der ersten Staffel mit einem sehr schönen Cliffhanger auch. Also das ist dann schon sehr, sehr gut gemacht. Cliffhanger zur zweiten Staffel, die auch sofort verfügbar ist oder die ja jetzt im Februar 2019 rausgekommen ist. Also ich habe dann direkt beide Staffeln zusammen geguckt, was ganz angenehm war. Genau, so, also im Prinzip Grundtenor ist eine Mafia-Handlung im alten Rom mit viel Ballerei, mit vielen Toten.
Also in Rom, nicht im alten Rom, also in der Gegenwart. Jetzt,
der ja, jetzt ja, 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 richtig, im jetzigen Rom, aber in der historischen Stadt Rom. Auch hier wieder von mir, als glaube als Einsechster sehe ich hier gerade eine hohe Punktzahl. Warum? Weil ich das Thema Mafia immer recht spannend finde. Ich war ja auch großer Fan von dem Gomorra, dieser Sky-Serie, hatten wir auch vor vielen, vielen Nächten besprochen. Mich fasziniert das immer so ein bisschen, dieses Mafia-Leben und dieses in Anführungsstrichen brutale Haut-drauf-Leben dieser Mafiosi-Jungs. Ob das alles so real ist, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber stört mich nicht. Ich finde es gut erzählt. Es hat zum Teil, kann ich euch mit Sicherheit schon vorab zustimmen, dass es so ein bisschen zäh war, da kommt ja gleich noch drauf, aber hat mich nicht weiter gestört. Ich fand die Story gut, ich fand die drei Jungs als Hauptdarsteller ganz, nicht sympathisch, aber ganz gut dargestellt und wie die so miteinander agieren und wie die Beziehungen zueinander in der ersten Staffel sich verändern und aufschaukeln und wieder abkühlen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich eine ganz ganz spannende, kurzweilige Story für mich gewesen. Von daher kann ich sie auch wieder nur empfehlen, wer so eine Mafia-Serie mag und so ein kleine Schwächen, kleine Hänger ab kann, ist da glaube ich ganz gut aufgehoben.
Jetzt muss ich mal ein bisschen in Veto, ist das, also es ist eine der Serien, die ich seit langem gesehen habe, wo ich mich wirklich durchgequält habe. Ich kann ja in allen oder in vielen Serien wirklich was finden. Ein paar kleine Hänger hätte ich ja überhaupt kein Problem gehabt, aber hier war es sehr umgedreht. Hier gab es nur ein paar kleine, vereinzelte Highlights, wo ich sage, ach, jetzt könnte die Serie Fahrt aufnehmen, nur um nach 10 Sekunden schon wieder abzuäppen. War mein persönlicher Eindruck. Also ich habe mich da echt wirklich tatsächlich diesmal durchgequält und hätte auch, wenn wir diesen Podcast nicht gemacht hätten, dann schon, nach einem Viertel oder so ausgemacht, weil es mich einfach irgendwie nicht angesprochen hat. Ich finde, ich weiß nicht, man spielt halt zumindest in der Pilotfolge. Mehr habe ich nicht gesehen, mehr würde ich auch wahrscheinlich wirklich nicht sehen wollen. Mit so Stereotypen, also tatsächlich Bildern, Gesellschaftsbildern auf einen, diese ganzen Mafia-Clans, dann dieser, ich sag mal, das Sinti und Roma, ich weiß nicht, ob die auch einen extra Mafia-Titel haben, keine Ahnung, jedenfalls, die dort versuchen, dass sich untereinander aufzuteilen, so ein bisschen das und kämpfen und dann ganz am Anfang, vielleicht italienisch typisch, keine Ahnung, geht eben dieser Priester oder Pfarrer oder was auch immer der war, da in dieses Edel-Luxus-Bordell, hat Sex mit gefühlten 20 Frauen, schnüffelt eine Linie nach der anderen und kippt dann logischerweise rum. Also so als Cliffhanger am Anfang, um weiter zu gucken, hat es mich schon nicht interessiert, warum ist der jetzt umgekippt, warum ist der da und was hat es mit sich auf sich. Ne? Und dann kommt dann eine Woche vorher und man erfährt im Prinzip so in der Pilotfolge den Weg bis dahin, bis eben dann diese, sagen wir mal so, drei neuen Emporkömmlinge oder jungen Sprösse der zweier alteingesessener Mafia-Familien und einer, der so quasi, wie sagt man so, Zuhälter und Koks-Dealer deines Vertrauens ist, der sich da quasi emporarbeitet, quasi so einen Pakt schließen und eben diesen Pfarrerpopen da irgendwie erpressen wollen und da ja auf ihren Vorteil bedacht sind. Also da ist, wie gesagt, punktuell tatsächlich ein paar Sachen drin, wenn die einen reizen, wie Alex, dann guckt man vielleicht auch weiter. Vielleicht wird es auch wirklich tatsächlich spannend. Da kann ich jetzt tatsächlich nicht einschätzen. Aber für mich war da einfach zu wenig Fleisch und zu viel Bekanntes oder nicht besonders spannend Inszeniertes, zu viele kleine Nebenschauplätze, die da aufgemacht worden sind. Ich weiß gar nicht, die Pilotfolge ging ungefähr gefühlt eine Stunde oder so. Mit dem Politiker, mit der Ehefrau und alle haben sie irgendwie was haben und alle kriegen noch eine Backstory und alle sind sie nicht einfach nur die Person, und sind geschieden oder haben da noch irgendwelchen Dreck am Stecken und sowas. Also da ist einfach so, jeder in dieser Stadt, dieser ältesten Stadt der, Anführungszeichen der Welt, ist halt korrupt. Jeder hat irgendwie Blut an seinen Fingern irgendwie und jeder ist da irgendwie, auch wenn es am Anfang nicht so aussieht, irgendwie erpressbar und irgendwie ist dann bei und es ist halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob das im Original noch ein bisschen und mit dieser Lebenskultur Italiens noch ein bisschen mehr Reiz hat. Mich hat es irgendwie nicht abholen können. Erik, wie sieht's bei dir aus? Was war für dich so das größte Manko dieser Serie?
Ja, du hast es eigentlich alles schon ganz gut zusammengefasst. Es war halt eher so ZDF-Fernsehserien-Niveau. Vielleicht kennt ihr noch die Serie Allein gegen die Mafia? Sagt euch das was?
Vom Namen her, ja. Aber
Hauptrolle, ja. Das war damals, lief das glaube ich auch auf dem ZDF oder ARD, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hatte damals einen riesigen Wirbel ausgelöst, weil natürlich auch die italienische Mafia hat da versucht, dagegen vorzugehen, dass das überhaupt gedreht und ausgestrahlt wird und so weiter. Und in Deutschland lief das damals auf dem ARD und die Hauptrolle gespielt von Michele Placido. Und der hat hier auch bei den ersten zwei Folgen Regie geführt. Es ist halt irgendwie so ein TV-Nachmittags-Serien-Niveau vom ZDF und so tröge und irgendwie alles schon mal da gewesen. Und okay, da sind ein paar Gewaltszenen drin, die okay nicht im ZDF laufen mit Sicherheit, aber der Rest ist alles so, weiß nicht, es hat sich so gezogen. Ich habe es ja beschrieben hier, zäh wie ein alter Parmaschinken. Also man hat doch nur schon wirklich selbst die andere italienische Serie, Gomorra, das war ja wesentlich cooler gemacht und besser erzählt. Und hier, ach, das war übrigens Fun Fact noch, oder was heißt Trivia noch dazu. Die Serie, die wir jetzt hier gesehen haben, Subura, stellt quasi die Vorgeschichte zu dem gleichnamigen Film dar, der 2015 ins Kino kam. Der hieß auch Subura. Also wenn dich das interessiert, Alex, dann würde ich dir den Film auch mal empfehlen. Den kriegst du vielleicht auch irgendwo hier im Streaming-Service. Mhm. Subura, den Film habe ich damals gesehen, den fand ich ganz gut. Aber jetzt hier diese Vorgeschichte, das war ja so zäh und das Einzige, was halt wirklich, das war aber halt schon bei dieser Dirty John-Serie so. Du kriegst am Anfang, oder ich muss anders anfangen zu erzählen, du hast eine Serie abgedreht oder einen Film und dann denkst du, boah, der ist aber irgendwie langweilig. Meine Güte, ich muss irgendwas machen, damit die Zuschauer wissen, okay, da kommt noch was Heftiges, ja. Dann schneidest du irgendeine random Szene von später, das kann zig aus derselben Folge sein oder aus ein paar Staffeln später, irgendwas mit Blut und oder Sex oder irgendwas, schneidest du einfach mal vorne dran, so als Foreshadowing, dass die Leute sagen, oh, ich habe gerade gesehen, da kommt noch was und dann kommt erstmal gähnend Langeweile, du weißt, da kommt noch was und die versuchen dich damit irgendwie bei der Stange zu halten und es hat bei mir nicht funktioniert hier, also das war, also wo dann die erste Folge vorbei war, habe ich gedacht, okay, ja, gesehen habe ich es, aber interessiert mich nicht, wie es weitergeht und hat mich jetzt nicht in irgendeiner Weise gereizt da, diese ganzen Charaktere, dieses Italienische, dieses Gemache da mit Posten verschieben da und mit Partei und der will nicht für den voten und der Vatikan ist auch noch mit drin und es war mir alles nix.
Hast du, also was war für dich der Anreiz, Alex, dass du dann weitergeguckt hast? Also einfach das Thema an sich hat dich gereizt.
Das Thema reizt mich, ich fand die Geschichte an sich, die entwickelt sich, weil es dann halt immer so nach links und rechts geht und dann scheitern die Jungs wieder irgendwie an ihrem Plan und dann die Beziehung zwischen den dreien wird dann auch noch sehr sich verändern und wie gesagt, der Hauptdarsteller, der Blonde, den fand ich eigentlich ganz gut gespielt, also ich fand einfach die Story, mir gefällt einfach dieses Thema auch, ne, dieses Mafia und dieses Verwickelte in der Politik und im Vatikan und so weiter und so fort und also auch nicht die beste Serie, die ich je gesehen habe, gar keine Frage, also das kann ich auch so sagen, aber wie gesagt, ich finde es gut und ich glaube auch, dass die Serie an sich auch gar nicht so schlecht ankommt, weil wie gesagt, die dritte Staffel ist jetzt in der Mache, die zweite Staffel finde ich, hat dann auch noch ein bisschen mehr Qualität als die erste und ich glaube schon, dass die auch relativ gut ankommen, ne? Sonst würden sie ja keine drei Staffeln produzieren. Also daher.
Netflix hat es produziert. Und ich weiß nicht, inwiefern das dann in ganz Europa gut ankommen muss oder ob es reicht, dass es halt in dem Land der Produktion gut ankommt.
Weiß man nicht.
Naja, also wie gesagt, gemischte Gefühle. Eine Serie, die Alex Daumen hoch. Also wie gesagt, es gibt ja auch ein paar Hörer, die alles blindlings kaufen, was Alex empfiehlt. Vom, wie hieß das Ding nochmal? Elektro Porsche bis zur italienischen Serie. Also guckt es euch einfach mal an. Guckt in den Trailer rein. Wenn ihr das Grundgenre mögt, dann ist das vielleicht was für euch. Mich, beziehungsweise Erik und mich, konnte es leider nicht überzeugen. Jetzt die große Frage, weil Anne-Marie hat es nicht gesehen. Hat es dich gereizt, die Vorstellung? Würdest du gerne Subura gucken wollen?
Nee, leider nicht.
Warum denn nicht, Anne-Marie? Italien.
Ja, das war's dann auch.
Gutes, ne? Eis, jede Menge, ja, nette Leute.
Ja, Serie über Essen, ne? Alwoja und so, dann geht das, aber nee, leider nicht. Also das wirkt mir sehr, sehr düster und ja, nee, frisst mich leider nicht an.
Gut,
und die Langeweile quasi hat sich auf mich übertragen.
Nein. Aber eine Serie, die du als gar nicht so schlecht empfunden hast, ist die dritte im Bunde. Ja? Also Secret City, eine Netflix, also auf Netflix verfügbar, die hat dich dann deutlich mehr angesprochen.
Es ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass du jetzt schon bei der zweiten Serie in Folge die niedrigste Punktzahl
gegeben hast. Ja, das ist aber, es ist tatsächlich so. Es ist leider, Alex hat nichts mit, ist nicht persönlich gemeint, ne? Es ist,
nur so ein bisschen.
Nee, überhaupt nicht. Also, es hat, weiß auch nicht. Das war diesmal
die niedrigste Punktzahl, habe ich bei der ersten Serie.
Das stimmt.
Ja, aber jetzt diese und die davor.
Ha! Bin der Gewinner diesmal. Was habe ich gewonnen? Ein Buch. Los, Annemarie, worum geht's bei Secret City?
Und zwar ist das eine australische Serie, die zumindest für einen australischen Pay-TV-Sender hergestellt wurde. Foxtel.
Bin
Wer
gespannt.
Kennt es nicht? Genau. Hierzulande, beziehungsweise überhaupt weltweit, wurde die Serie im Juni 2018 bei Netflix zur Verfügung gestellt. Auch direkt mit der Verlängerung auf die zweite Staffel. Das ging dann jetzt im März 2019, wurde die zweite Staffel bei Netflix gelauncht. Die Serie heißt Secret City. Sie spielt in Australien, in Canberra. Und unsere, ja, der Cast besteht aus ziemlich bekannten Darstellern. Unsere Hauptdarstellerin ist Anna Torf, die wir aus
Fringe kennen. Genau. Darf ich mal eine Sache vorwegschieben? Ich weiß, du magst das, Annemarie, wenn ich das mache, aber was ich wirklich faszinierend fand, schaut diese Serie im Original. Und wenn ihr Fringe im Original geschaut habt, dann kriegt ihr nicht mit von der Stimme, dass Anna Torf Australierin ist. Und in dieser Serie hat sie wieder diesen australischen Schliff-Slang, wie man das nennen soll, mit drin. Fand ich irgendwie faszinierend, dass Schauspieler das so an- und abstellen können. Großartig. Einfach nur sprachlich großartig. Ja, das war schon ein kleiner Interlude.
Genau. Ja, also sie ist super. Dann Jackie Weaver ist mit dabei. Alan Dale, den wir ja aus Lost kennen. Genau. Charles Whitmore, wer sich erinnert. Und dann noch so ein paar andere Darsteller, wo man zumindest denkt, ja, hat man schon mal gesehen. Zum Beispiel Mackie Pfeiffer, den kenne ich noch, aus Emergency Room. Also schon gut besetzt, würde ich sagen, für eine australische Serie. Ist ja immer so ein bisschen, ne? Wir hatten ja erst beim letzten Mal diese High-Serie, wo wir ja wirklich niemanden kannten. Hier jetzt das komplette Gegenteil. Und muss ich direkt lobend erwähnen, gleich zu Beginn der ersten Folge wird direkt eine Anspielung zu dieser High-Serie, deren Namen ich leider schon wieder vergessen habe.
Bite Club, genau.
Denn es geht so los mit der Serie, dass unsere Hauptdarstellerin Anna Torf, die spielt die Harriet Dunkley, sie ist eine Politikjournalistin und sie ist zufällig dabei, wie eine Leiche aus einem See gefischt wird und er ist am Oberkörper aufgeschlitzt wie ein Fisch und macht dann so einen lustigen Kommentar von wegen, seit wann gibt es denn Haie hier im See? Und das hat natürlich für mich gleich die Verbindung Australien-Hai zu Bite Club. Amüsiert, aber in der Serie gibt es leider gar nicht so viel zu amüsieren. Denn genau, das Ganze geht mit einem Mordfall los. Sie ist Journalistin und macht dann natürlich gleich heimlich Fotos und will dem Ganzen nachgehen, weil es ist eben nicht einfach nur ein Student, der vielleicht betrunken in den See gefallen ist, sondern er ist aufgeschlitzt. Also entweder liegt ein Mord vor oder nach einem Unfall oder Selbstmord wurde er zumindest aufgeschlitzt, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Und sie geht dem Ganzen nach. Es findet dann eine Überschneidung von zwei verschiedenen Fällen statt, denn parallel dazu überschattet Australien einen Fall von einer Studentin, die gerade in Japan?
Peking oder so.
China.
In Peking.
Die Tibet-Aktivistin, genau.
Genau. Die da gerade zum Austausch für ein Kuratorium war. Also ich glaube, sie hat im Chor gesungen und hatte ein Stipendium. Und genau, damit geht die Folge eigentlich auch los. Also das ist wirklich die allererste Szene, dass sie für Freiheit für Tibet demonstriert und sich im nächsten Moment direkt selbst anzündet. Und es wird aber im Piloten dann aufgelöst, dass sie davon nicht stirbt, sondern nur, in Anführungsstrichen, Verbrennung dritten Grades hat. Und sie wird aber nicht nach Australien ausgeliefert und ist da jetzt quasi in Haft. Und das ist so ein bisschen ein Fall, der gerade Australien überschattet, weil da natürlich offiziell die Politik dabei ist, zu verhandeln, dass das alles klappt. Aber hinter den Kulissen sieht man schon, das ist alles gar nicht so einfach. Und das Ganze überschneidet sich jetzt mit diesem Mordfall des jungen Mannes, denn relativ schnell findet unsere Hauptdarstellerin, die Harriet mit heraus, dass er ebenfalls in diesem Chor war und da auch Verbindung zu dieser eben jener Studentin hat. Und es verstricken sich ganz viele ranghohe Politiker in das Ganze. Es kommt dann noch ein Abhördienst, also sowas wie NSA, nur auf Australisch, ins Spiel. Denn hier ist auch noch eine soziale Komponente, denn ihr Ex-Mann arbeitet dort, der aber, und ich schätze, darauf folgte dann die Trennung, sich als Frau jetzt nach außen hin gibt. Also er hatte seine Transformation und lebt jetzt als Frau. Die beiden sind aber noch gut befreundet und sie ist aber teilweise dabei, Harriet zu überwachen. Und das ist für mich noch alles sehr unklar, ob sie ihr was Böses will oder ob sie ihr eigentlich helfen will, weil der Gesichtsausdruck manchmal leider nicht so klar für mich war. Ja, also da wird Harriet teilweise überwacht und teilweise aber auch noch von Dritten, von denen wir noch gar nicht wissen, wer das ist. Dann kommt Amerika noch ins Spiel, eben dieser Mackie Pfeiffer, von dem ich gerade erzählt habe. Er ist der amerikanische Botschafter in Australien. Da ist jetzt noch nicht so viel gekommen, welche Rolle er spielt, aber kann natürlich nichts Gutes sein. Und alle haben da irgendwie ihre Finger im Spiel und am Ende werden wir auch Zeuge, wie eine weitere Studentin da erpresst wird und die Harriet ausspionieren soll. Es gibt dann noch einen Minister, der wohl auch in seiner Jugend mal gefangen genommen wurde und ein ehemaliger Minister, so ein älterer, weiß ich nicht, kann man das jetzt sagen? Also der wird auch getötet schon im Piloten.
Pilot kann man alles sagen.
Ja, einiges an Mord geschieht tatsächlich in den ersten 49 Minuten und ich will jetzt nicht zu viel verraten natürlich, aber es passiert sehr, sehr viel. Man muss ziemlich aufmerksam sein, weil eben viele Verstrickungen und viele Ansätze, ich erhoffe mir so ein bisschen von den weiteren Folgen, dass das auch alles aufgenommen wird und alles zu einem logischen Ende oder zumindest einer logischen Fortführung kommt und nicht nur einfach hier und da eine Baustelle aufgemacht wird. Es hat mich sehr gut unterhalten. Es hat mir Spaß gemacht. Ich mag Anna Torf sowieso sehr gerne. Jackie Viva, die da die Attorney General spielt und die Justizministerin, die hat einen flotten Ton drauf, die macht keine halben Sachen, die hat mich auch sehr begeistert und ja, allgemein netter Cast. Ich gucke das auf jeden Fall weiter und es gibt sogar eine zweite Staffel, die aber so ein bisschen auch dann neu benannt wird. Also die erste Staffel heißt ja einfach nur Secret City und die zweite Staffel läuft unter Secret City, Doppelpunkt Under the Eagle. Also da weiß ich nicht, inwieweit die tatsächlich noch mit der ersten Staffel zusammenhängt. Vielleicht kann uns Alex dazu gleich noch ein bisschen was sagen. Und natürlich, was ich vergessen habe, das Ganze basiert auf zwei Büchern von zwei Männern, die auch an der Serie mitgearbeitet haben. Also schätze ich mal, dass da ganz gut die Sachen aus dem Buch übernommen wurden und alles zufriedenstellend auch für die eventuellen Leser und Leserinnen dann in der Serie aufgelöst wird. Alex, dann sag doch gleich mal deine Meinung zur Serie.
Ja, gerne. Nee, also du hast ja sehr viel gesagt, sehr, sehr umfangreiche Story und ich kann auch bestätigen, dass eigentlich keiner dieser Stränge irgendwo unbeantwortet bleibt. Es wird alles, also es ist schon sehr, sehr viel Stich, das kann man durchaus sagen, es ist nichts, wo man einfach mal eine halbe Stunde irgendwie auf Klo gehen kann und dann wiederkommen kann und dann weitergucken kann. Da wird es schwierig, finde ich. Also da muss man schon zugucken, um die ganzen Stränge da irgendwie noch mitzukriegen und wer wo was wie warum macht und so weiter und so fort. Also war es mein Empfinden. Und das Ende an sich ist dann auch sehr überraschend, glaube ich, kann man das schon sagen. Also es endet gut und überraschend und das wird dann auch ein bisschen übernommen oder aufgenommen wieder in der zweiten Staffel. Aber die zweite Staffel ist dann eigentlich so eine Story für sich. Also das hat dann eigentlich nichts mehr mit der ersten zu tun. Klar, unsere Hauptdarstellerin ist weiterhin da, aber hat dann, wie gesagt, eine komplett andere Geschichte, die sie wahrscheinlich auch dann immer weiter spinnen können mit neuen Geschichten. Ja, ansonsten von mir eigentlich auch ein großes Lob. Ich habe das ja auch vorgeschlagen, deswegen muss ich es ja gut finden. Ich habe auch wieder beide Staffeln schon durchgeguckt, weil es super spannend ist und super ja, faszinierend, nicht faszinierend, aber einfach spannend ist. Man will wissen, wie wer was jetzt war und wie es ausgeht. Und ist einfach wieder eine sehr schöne Crime-Ermittler-Story. Und wer so Krimi-Kram mag, ist hier sehr, sehr gut aufgehoben und ja, einfach mal andere Schauspieler als immer die typischen Ami-Nasen. Von daher fand ich das wieder mal sehr erfrischend und einfach eine schöne, rustikale, gut gemachte Crime-Story.
Dann würde ich meinen Senf noch kurz dazugeben, bevor Erik quasi den Sack schließt, weil dem hat die nämlich ausgesprochen gut gefallen. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, war ich ein wenig für mich enttäuscht, dass mir die Serie nicht gefallen hat, weil ich gesagt, wie gesagt, Anna Torf eigentlich sehr, sehr mag. Ich mochte gleich so diesen, ich hatte es schon angesprochen, so diesen australischen Singsang in ihre Stimme, fand ich einfach genial gemacht. Aber gefühlt zog sich das alles ein wenig dann so in die Länge. Man hatte dieses, für mich jetzt wieder dieses klassische Bild, irgendeiner versucht eben hier gegen, na, wie hießen die, warum hat die sich verbrannt? Hab's mir vergessen. Wegen
Tibet.
Wegen der Befreiung Tibets und dann ist sie natürlich nicht tot und dann ist sie eingesperrt und das ist alles so politische Verwicklung und natürlich ist dann auch so in dem Umfeld sind die, der, ich sag mal, Prime Minister oder sowas, der war da auch als Kind da und im Hintergrund ist jemand, der dann wieder damit auftaucht und dort mit da ist und alles sind sie miteinander irgendwie verwoben und von Anna Torf, der Ex-Mann, jetzt Überwachungsbrau des Vertrauens dort mit zuständig. Es ist übrigens meines Erachtens schon relativ klar, dass Anne-Marie, dass nach dem Pilot er sie nicht auf der Seite von Ex-Frau steht, weil er ja da eben dann auch die Bilder direkt vom Handy löscht und auch da irgendwie so eine Affäre hat mit jemand anderem.
Wäre ich mir jetzt nicht so sicher an deiner Stelle.
Ja, sage ich jetzt mal so. Also,
erst dachte ich auch, weil ihr Gesicht, der schon gerade am Anfang, als sie sie das erste Mal überwacht, ziemlich negativ war und dann ist sie aber ja eigentlich so nett mit ihr und dann immer im Auto zusammen, denke ich, ach, was ist da los? Und dann, ja, wie du sagst, löscht sie das Foto oder lässt es löschen?
Dann auch so dieses ganze Set, dieses Aufhang, das mit diesem hier Bite Club ist mir gar nicht so aufgefallen, so muss ich zu meiner Schande zugeben, aber ich fand halt ein wenig seltsam, sie ist ja so Journalistin für eine größere Zeitung dann. Also die New York Times von Australien, sage ich jetzt mal so. Und versucht sich überall so reinzuschleichen und immer wieder ist irgendeiner da, der sie quasi dabei erwischt und trotzdem kriegt sie ihre Körnchen da zusammen und hat die ganz große Story und gleichzeitig wird aber auch dann innerhalb der Zeitung so ein bisschen mit angesprochen, ja, dass der Zeitung eigentlich so scheiße geht und dass man eigentlich das machen muss, was irgendwie Geld bringt. Also okay. Also wie gesagt, mich hat der Pilot nicht überzeugt und hat mich auch nicht so weit gereizt, dass ich sagen würde, ich gucke mir noch eine zweite Folge an. Aber Erik hat jetzt die Möglichkeit, es rauszureißen. Warum sollte ich weiter gucken? Du hast ja fast volle Punktzahl gegeben dafür.
Ja, das, was du gerade beschreibst, dass sich das nicht so mitgerissen hat, das ist tatsächlich so, dass am Anfang, ich weiß nicht, wie viele Folgen hast du geguckt?
Ich habe nur die erste Folge geguckt, ja.
Ja, das ist so, die erste Folge war ich auch noch nicht hundertprozentig überzeugt. Also das war, mir hat auch ein bestimmter Darsteller oder eine bestimmte Darstellerin nicht so gefallen. Ich kann es jetzt nicht genau erwähnen. Und erst als dann die von der Bild Fläche abtritt, dann war für mich die Serie irgendwie richtig gut geworden, weil dann hat das einen ganz eigenen Drive bekommen und ich finde, die Serie baut sich langsam auf und das Netz wird immer dichter zugezogen. Das heißt, da sind teilweise so Sachen drin, wie bei 24, dass dann irgendwelche Sachen angeleiert werden, irgendwelche politischen Verwicklungen, die dann so erst sich andeuten und dann immer klarer werden, bis dann eben die bestimmten Personen Sachen durchschauen, aber auch dadurch, dass sie dieses Wissen jetzt haben, sich dadurch auch in Gefahr bringen und schauen müssen, wie sie selber da nun damit zurande kommen. Einerseits mit dem Wissen, was da passiert, andererseits kaum was tun zu können und andererseits auf der Flucht zu sein, weil die natürlich auch wissen, da kann man alles so schlecht drüber reden, wenn man hier nicht spoilern darf. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also der Alex hat ja immer eigentlich eine ganz gute Serienauswahl gehabt. Also häufig waren da mal so zwei Treffer oder drei Treffer, die mir sehr gut gefallen haben. Diesmal war es nur einer, aber der hat mir schon gereicht. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hatte ich vorher noch nichts davon gehört gehabt von der Serie. Serie. Und ich fand auch sehr schön, dass es eben mal eben nicht Amerika ist oder England, sondern hier diese ganzen Geheimdienst, die Sachen, die ASIO und sonst was, die kennen mal alle gar nicht. Ne? So, die haben halt genau so eine Struktur auch in ihrem Land und das fand ich ganz spannend, dass mal ein anderes Setting war.
Man, die haben ja auch hier und da mal dieses Pine Gap erwähnt, das müsste ich mir jetzt auch nochmal angucken. Da gab es ja auch die Netflix-Serie.
Naja, die hatten wir ja auch schon besprochen und die war irgendwie etwas reizvoller als die jetzt. Aber vielleicht lag es darum, dass ich die andere zuerst gesehen habe und dann
Pine Gap ist ja quasi dieses Abhörzentrum von der, wo die quasi in den asiatischen Raum mit reinhören wollen. Also es hängt da irgendwie alles so ein bisschen zusammen und ich fand auch gerade so diese aktuellen Themen wie Etablierung eines Überwachungsstaates und was weiß ich, wie geht man mit Konflikten um, ja, versucht man die Konflikte, die irgendwo auf der Welt bestehen, versucht man die zu lösen und damit vielleicht einen Frieden herbeizuführen oder lässt man es einfach laufen, weil einem das für die eigene politische Agenda vielleicht doch hilfreicher ist, als wenn man das irgendwie beendet und so. Da waren ganz viele solche Geschichten dabei und das fand ich sehr, sehr interessant, auch so Unterdrückung der Pressefreiheit und so. Da wurden sehr viele Themen aufgemacht, die mir extrem gut gefallen haben. Ich habe erstmal nur vier Folgen geschafft, aber ich bin da auf jeden Fall dabei. Ich bin noch weiter.
Na gut, ihr seht, diesmal sehr kontroverse Serien, also zumindest Serien, die nicht jedermann ansprechen, aber vielleicht gerade deswegen lohnt sich da ein Blick mal näher. Wie gesagt, Netflix, wer Netflix hatte, ist da gut dabei. Dirty John, Subora, was weiß ich, ist es? Dirty Rome, nee, oder sowas. Blood on Rome, so rum. Und Secret City, Anna Turf, wie gesagt, eigentlich eine Schauspielerin, wo ich die Serien immer mag. Hier hat es mich persönlich leider nicht überzeugt. Dafür ist Erik hin und weg und auch Alex hat beide Staffeln komplett durchgesehen, genauso wie bei Subora. Insofern schaut es euch doch vielleicht auch einmal an, wenn euch die Besprechung nicht ganz abgeschreckt hat. Das soll es dann auch gewesen sein. Beim nächsten Mal, im nächsten Podcast, da hat Annemarie das Zepter in der Hand. Zwei Serien stehen bereits schon fest. Ich werde noch nicht verraten, was. Mal sehen, was die dritte ist. Und ja, dann in 14 Tagen werden wir die besprechen. In diesem Sinne, vielen Dank. Und wenn ihr Tipps und Empfehlungen habt.
Heute fragst du nicht, ob wir noch was haben.
Nein. Annemarie, haben
heute
wir noch was?
Ich muss noch was haben.
Da muss ja, sagen, frag mich doch mal. Also soll ich dich mal fragen, du was hast ganz spontan? Annemarie.
Und zwar ganz spontan, nachdem ich ja gerade mich gefreut habe, dass die dritte Staffel Good Fight in Deutschland verfügbar ist, kam just in diesem Moment die Brieftaube mit der Info, dass die Serie jetzt auch für eine vierte Staffel verlängert wurde.
Hat ihr... Das hat ja der Teufel
und dann
erzählt.
Noch, um nochmal abschließend zum Golden State Killer vom Anfang zurückzukommen, hatten wir überlegt, woran Michelle McNamara gestorben ist. Und zwar hatte sie ziemliche Schmerzen und hat einiges an Schmerzmitteln genommen, was an sich kein Problem darstellt. Aber es wurden leider falsch einige Medikamente ausgestellt, sodass es da zu Problemen gab. Und parallel hatte sie auch noch eine Herzerkrankung, von der aber niemand wusste. Und deshalb diese vielen Schmerzmittel und die Herzkrankheit führten dann zum Tod und sie ist in der Nacht verstorben. Also wahrscheinlich friedlich eingeschlafen und das noch irgendwie beruhigend, aber ja, genau, leider so gekommen.
Trotzdem, niemand hat kommen sehen. Aber wie gesagt, also ja. Podcast-Empfehlung und wie gesagt, das eine oder andere. Ich verlinke es alles. Guckt einfach, dann seht ihr auch nochmal unsere Punkte und wie gesagt, wenn ihr abseits noch ein paar Tipps habt oder mal irgendwelche Serien geschaut habt. Ich habe zum Beispiel jetzt nochmal, jetzt habe ich diesen Namen schon wieder vergessen, von unserem Hörer auf Twitter, ganz am Anfang, den Erik auch kannte. Movie irgendwas? Erik, hilf mir doch mal, nicht einschlafen hier.
Ja, warte mal.
Naja, also der Hörer weiß schon Bescheid und der hat mir Future Man, andersrum, er hat es zu Ende geschaut und da habe ich, da hatte ich ja nach der Pilotfolge nicht weitergeguckt. Und habe jetzt nochmal 3-4 Folgen geguckt und was?
Hast du nicht weitergeguckt?
Nee, fand ich zu doof irgendwie.
Ich habe die ganze Staffel geguckt.
Ja, ich sag
das
ja.
Cool, auch das Ende, wo die dann im Haus sind.
Jetzt verrate nicht. Und ich muss sagen, die hat dann doch mehr als dieser oberflächliche Blödsinn vom Anfang. Und das hat bei mir halt eine Weile gedauert. Und wie gesagt, wenn ihr so Tipps habt oder wir Serien verrissen haben oder irgendwas nicht gesehen haben, weil wir es von Anfang an schon blöd fanden, dann gerne in die Kommentare auf fortsetzungvolk.net und wir schauen es uns zumindest mal an. Ob wir es besprechen, weiß ich natürlich nicht. Wie gesagt, wir machen das ja mit der Reihe rum. Insofern.
Die zweite Staffel jetzt bei Amazon von Future Man.
Hat ja so ein bisschen cheesy.
Zum Freigucken oder zum Bezahlen?
Na, Amazon Prime Video.
Ich glaube, bezahlen würde ich dafür nichts, aber so gucken.
Das hat so ein bisschen bisschen so ein cheesy Back to the Future immer mal. Wird ja auch immer mal angesprochen.
Also, es war doch super, die Folge da, wo die in dem Haus waren von James Cameron.
Ich habe es noch nicht komplett durchgesehen. Ich habe nur gesagt, so. Ich habe erst mal 3-4 Folgen geguckt. Dann werde ich nochmal.
Folgen ist ja quasi gar nichts, ey. Ja. Da hörst du hier 6 Stunden Podcasts hier irgendwie. Da guck doch lieber mal sowas. Es geht doch nur 20 Minuten eine Folge, ey.
Da kann man
das
auch
hast du doch in einer Stunde durch hier.
Sinnvolles machen.
Meine
Güte, mit Serien schauen geht das nicht so. Ich werde es weiterschauen, insofern schon. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
www.fortsetzungfolgt.net